Guten Morgen, auch von mir. Das Herz Jesu, wer das gesehen hat, die Werbung für den Gottesdienst heute, da geht es um das Herz Jesu und darüber möchten wir heute sprechen. Das Herz Jesu, die Gesinnung von Jesus Christus, die Haltung, die Jesus selbst hatte oder das Denken von Jesus. Und wir haben einen Predigttext aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, den wir heute ein bisschen mehr betrachten wollen. Doch vorab möchte ich eine Geschichte oder eine kleine Sache erzählen. Es gab mal eine Sendung, ich weiß nicht, ob jemand die kannte, die lief und die hieß Undercover Boss. Kennt die jemand? Ja, so zwei, drei. Undercover Boss, das ist eine Sendung, die lief dann regelmäßig. Dort geht es darum, dass es ein Chef ist, von einem Konzern, von einer großen Firma, jemand, der reich ist, der viel hat, dessen Kleidung eigentlich immer Anzug und Krawatte ist. Jemand, der Geld hat, der Reichtümer hat, dem es an nichts mangelt und der eine Wohlfühloase eigentlich hat an Reichtum und auch Macht. Reiche Leute haben scheinbar immer mehr Macht als die Ärmeren. Und dieser Chef, deswegen die Sendung, der Name auch, ist, der macht sich zu einem Undercover-Boss. Er lässt sich verkleiden, schminken, einen Bart anbringen und die Haare und die Kleidung, das sieht alles nachher so wie ein Otto-Normalverbraucher aus, so wie wir. Und quasi wird dann in die Firma eingeschleust als Praktikant oder als Lehrling. Er hat es nicht nötig. Er braucht es alles nicht machen. Er könnte einfach Chef sein und sich mit seinen Aufgaben, mit seinem Reichtum vergnügen. Aber was macht er? Er sagt, nein, ich will mal mich unter den Leuten mischen, die meine Firma dazu beitragen, dass ich so reich bin. Also der Chef begibt sich dann in sein Unternehmen als Unterster von den Unteren, also die unterste Stufe. Einer, der nichts zu melden hat, einer, der nichts zu sagen hat, obwohl er eigentlich mit einem Wort die anderen rausschmeißen könnte, in Deutschland vielleicht nicht, aber da gibt es Gesetze. Aber er hat eigentlich die höchste Autorität im Betrieb, aber nimmt die geringste ein. Ich fand das sehr interessant, ich habe das gerne geguckt. Und er nimmt die geringste ein und macht die Drecksarbeit, so die unterste Arbeit in der Firma. Er hat sich bereit erklärt, seinen Chefsessel stehen zu lassen und in die Arbeiterklasse, wenn man das in Schichten denken würde, in ganz unten, wo man am wenigsten verdient, wo man den Dreck der anderen Leute wegmacht. Es ist sehr spannend, wo schlecht darin war. Es ist verrückt, wenn der Chef rausgeschmissen wird. Aber genau darum oder so ähnlich, darum handelt auch unser Text heute und ich möchte zu Beginn unseren Bibeltext vorlesen aus Philipper 2, Kapitel 1 bis 11, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Philipper 2, 1 bis 11. Ich möchte vorlesen. Paulus schreibt an die Philipper in seiner ersten Gefangenschaft in Rom diese Worte. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude erfüllig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht, aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war. Da er als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist,
damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In diesem Brief schreibt Paulus sehr viele Dinge. Wenn wir den Brief lesen, ist es eigentlich etwas zur Ermutigung in Freude. Das Wort Freude, wenn wir den lesen, kommt sehr oft im Philipperbrief vor. Paulus freut sich an den Philippern, an diese Gemeinschaft, die sie schon haben. Hier geht es um noch mehr. Er will, dass es noch mehr zunimmt. Paulus ermahnt die Philipper. Er weist sie auch zurecht. Er ermutigt sie. Er tröstet sie und noch vieles mehr darüber hinaus. Doch eins, was Paulus in diesem Philipperbrief an die Philipper deutlich machen will, das ist, egal was wir im Philipperbrief lesen, es dreht sich immer nur um diesen Punkt, um diesen Vers 5 hier in Kapitel 2, diesen Gesamttext. Es geht um die Gesinnung Christi. Egal was er schreibt, wir können dann immer wieder feststellen, es geht immer um die Gesinnung Christi. Er zeigt immer wieder auf diesen Jesus und sein Herz, seine Haltung. Und deswegen auch die Überschrift Jesu, das Herz Jesu oder die Gesinnung Christi. Ich möchte die Predigt in drei Punkte unterteilen, damit wir auch vielleicht besser folgen können. Der erste Punkt ist, wo wir herausfinden wollen, wer ist dieser Jesus überhaupt? Vielleicht kennst du ihn, natürlich, wir kennen ihn vielleicht alle schon mal gehört, aber wir wollen ein bisschen tiefer schauen. Da möchten wir verstehen, was hat dieser Jesus gemacht, im zweiten Punkt. Und im dritten Punkt, wie leben wir in dieser Gesinnung, die Jesus hat? Wer ist Jesus Christus? Und ich möchte dazu Vers 5 und Vers 6 lesen. Wer ist dieser Christus? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jetzt kommt's. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wer ist dieser Christus? Vielleicht sagst du, das weiß man doch. Es ist doch klar, er ist Retter, er ist König, er ist Hohepriester. Wir haben gerade von dem Licht gehört. Er ist Licht der Welt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Sohn von der Maria, er ist Mensch und. Wir könnten jetzt einiges aufzählen. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Doch hier im Vers steht etwas anderes. Jesus wird hier in diesem Vers von Paulus beschrieben, nicht als Mensch. Hier geht es um Jesus Gott. Das ist die, was Paulus hier schreibt, ist die Vorweihnachtszeit. Wir schreiben oder wir feiern jetzt Weihnachten. Und da wollen wir nachdenken, wie Jesus als Mensch auf die Erde kam. Und dieser Text hier aber fängt damit an, wie Jesus, bevor er auf die Erde kam, war und wer er war und was seine Autorität ist. Jesus ist Gott. Diese Aussage, wie Paulus das hier verwendet, gibt es zweimal in der Bibel. Einmal von Jesus selbst im Johannesevangelium, dass Jesus Gott selbst ist, und hier in Vers 5. In Vers 6, der in der Gestalt Gottes war. Jesus war, wenn man das vom Griechischen nimmt, deckungsgleich mit Gott. Er war Gott gleich. Jesus selbst war Gott, das lesen wir im ersten Buch Mose, ganz am Anfang an der Schöpfung. Lasst uns Menschen machen. Und wir können das im Alten Testament schon wieder, immer wieder feststellen, dass Jesus in der Herrlichkeit ist, bevor er auf die Erde kam. Jesus war ausgestattet wie dieser Undercover-Boss mit Macht, mit Autorität, mit Reichtum, mit Herrlichkeit, mit Heiligkeit. Er war rein, er war völlig, er war absolut. Und, das sehen wir bei der Kreuzigung auch, da kommt das ein bisschen zur Sprache, die Engel dienten ihm im Himmel. Jesus hat alles im Überfluss. Wenn ich auf uns schaue und auf mich selbst, wir haben alles im Überfluss. Wir leben in einem Reichtum, dem es vielleicht irgendwann in Zukunft nicht mehr geben wird. Es wird wahrscheinlich das nicht geben, das sagt auch die Bibel. Wir haben ein Reichtum, wir haben Kleidung, wir haben Häuser, uns geht es so gut, wir haben alles. Jesus hat dazu noch die göttliche Herrlichkeit in Vollkommenheit, wo ihn an nichts mangelt. Jesus brauchte nichts und niemanden. Warum? Weil er alles hatte, was er brauchte. Wenn Jesus gesprochen hat, 1. Mose, Kapitel 1, und er sprach und pff, es war da. Das ist die Macht von Jesus. Nicht so wie ein Firmenchef. Da geht das nicht so schnell. Jesus stand über allem. Er war Gott gleichgestellt, sagt Paulus. Das ist vor Weihnachten. Im Römerbrief lesen wir sogar, in Römer 11, selbst alles, was geschaffen worden ist, ist zu Jesus hingeschaffen. Es heißt, alles, was hier auf der Erde gibt, im Universum, ist zu seiner Ehre geschaffen worden. Das muss man sich mal reinziehen da. Ich finde das gewaltig. Das ist vor Weihnachten, bevor er Mensch wurde. Das ist der Gott Jesus, von dem hier geschrieben steht. Da ist er noch nicht von Maria geboren. Er war Gott gleichgestellt dem Vater. Bis zu diesem Zeitpunkt, sagt Paulus. Er ist so heilig, dass das Volk Israel ihm nicht wagt, diesen Gottesnamen auszusprechen und für jeden seiner Charaktere ihm einen bestimmten Namen gibt. So heilig ist dieser Jesus vor Weihnachten. Von diesem Jesus, ich weiß nicht, ob uns der so bewusst ist, bevor er auf die Erde kam, wie heilig unser Jesus, unser Heiland war. Im zweiten Punkt, den wollen wir reingehen, was hat dieser Jesus gemacht? Und ich möchte jetzt auf den Dienstag eingehen. Was hat Jesus an Weihnachten gemacht? Für uns Weihnachten. Und ich möchte eine Begleitfrage für die ganze Predigt und bis Weihnachten und hoffentlich danach jetzt auch dir persönlich stellen. Einmal, was hat Jesus an Weihnachten gemacht? Und die zweite Frage ist, was machst du an Weihnachten? Was machst du an Weihnachten? Und ich möchte vorlesen, Verse 6 bis 8. Christus Jesus, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seinem äußeren Erscheinen als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ich habe uns angesprochen, wie wir leben, welchen Reichtum wir haben, wie gut es uns geht, was wir uns alles leisten können. Selbst, man muss nicht unter der Brücke leben, man kann zum Staat, zur Stadt gehen und man bekommt Genüge, um zu leben. Wir haben weit darüber hinaus. Jesus auch. Was macht Jesus? Jesus legt diese Gestalt, die Gottgleichheit ab. Er sagt, nein, ich lege es nieder. Ich lege das ab. Jesus entledigt sich seiner Wohlfühloase, seiner Herrlichkeit, da, wo es ihm gut geht, da, wo ihm nichts mangelt. Jesus entledigt sich seiner Macht. Warum? Indem er nahm Knechtsgestalt vor Gott an. Er machte sich zum Knecht Gottes. Warum? Im Johannesevangelium hatten wir ja heute schon, ich tue nur, was mein Vater mir sagt, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Gehorsam. Vorher hatte der die gleiche Autorität, aber ich mache mich zum Knecht meines Vaters. Statt der göttlichen Verehrung und Herrlichkeit, die Jesus zu Recht zustand und zusteht, sagt er, das lege ich ab. Und die Bibel, Paulus drückt das so gut aus. Der es nicht festhielt, wie ein Dieb seine Beute festhaltet, lesen wir dort. ein Dieb, wenn er etwas klaut, dann hält er es fest und rennt. Das kann man so in Filmen schauen oder auch in Wirklichkeit. Die halten fest. Und es gibt so Verrückte, die werden dann gepackt an der Beute. Die halten die Beute fest, anstatt loszulassen und wegzurennen. Er hält so fest an der Beute, an diesem Ich will's haben. Und Paulus sagt, nein, er hat es nicht festgehalten. Er hat es einfach abgelegt. Er nimmt die Gestalt eines Knechtes an, eines Geschöpfes. Nach Römer, alles ist zu seiner Ehre geschaffen worden. Und jetzt nimmt er die Gestalt seiner Schöpfung an. Obwohl er eigentlich die Autorität über die Schöpfung hätte. Wie ein Chef freiwillig seinen Posten aufgibt und sich zu einem Praktikanten macht, zu einem Diener, einem Mitarbeiter. Was machst du an Weihnachten? Das ist der Punkt, jetzt kommt der Wendepunkt, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Weil sich jemand zu deinem Knecht gemacht hat nachher, zu deinem Diener. Jesus legt seine Gottgleichheit ab, unterordnet sich freiwillig. Er nimmt die Gestalt seiner Schöpfung an und wird Mensch. Er macht es freiwillig aus Liebe zu Gott Vater, aus Liebe zu deinem Diener. In Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Auch diese Äußerung ist sehr interessant. Paulus fängt den Philipperbrief mit dieser Äußerung an. Philipper 1, Vers 1 steht, Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi. Und Paulus schreibt über Jesus genau die gleiche Bezeichnung, Doulos. Da gibt es verschiedene Begriffe für den Knechten. Und der Doulos ist einer, der wird nicht gefangen genommen und dann zum Knecht gemacht, sondern der ist einer, der sagt, ich möchte dir dienen und er geht auf die Knie. Er macht sich freiwillig zum Sklaven anderer. Paulus beschreibt sich selbst so als Knecht Jesu Christi. Ich habe mich freiwillig zum Knecht Jesu gemacht. Und Jesus macht sich zum Knecht Gott Vater. Ein Knecht ist einer, der alles tut, was sein Herr verlangt. Das ist ein Knecht, geht hin bis zur Selbstaufopferung. Ein freiwilliger Knecht erst recht. Das sehen wir auch bei Paulus, bei Petrus. Die werden alle umgebracht, die Apostel, die werden umgebracht, weil sie Knechte des Herrn sind. Ich gebe nicht auf und selbst wenn es mein Leben kostet. So wie die das nennen, das Schlimmste, was sie dir nehmen könnten, ist dein Leben, aber das ist nur irdisch. Ich lebe in Ewigkeit. Ein Knecht hat verstanden, was es heißt. Jesus ist gehorsam bis zum Tod. Er lässt sich von seiner Schöpfung, über die der eigentlich Macht ausüben könnte und ein Wort sprechen oder schnipsen könnte und die Schöpfung wäre dahin. Und er hätte Recht, sogar das zu tun. Aber er lässt sich von seiner Schöpfung töten, weil er der Diener der Schöpfung geworden ist. Weihnachten ist der Zeitpunkt, an dem sich unser Heiland, Jesus Christus, freiwillig hingegeben hat. Weihnachten ist der Zeitpunkt, an dem Jesus seine Wohlfühloase aufgegeben hat. Wo er sein Wohlbefinden aufgeopfert hat. Weihnachten ist der Zeitpunkt, an dem sich der Mächtige zum Diener für dich und mich gemacht hat. Für uns Menschen, die wir keine Perspektive hätten. Auf Leben, auf ein ewiges Leben bei Gott. Weihnachten ist der Zeitpunkt, an dem du von der Hölle bewahrt wurdest, weil der Heilige sich zu deinem Diener gemacht hätte. Das hat Jesus gemacht. Was machst du an Weihnachten? Und jetzt kommt das an den nächsten Versen, was Gott mit dem macht, der sich zum Diener für ihn und für die Menschen macht. Jetzt kommt das, was Gott mit Jesus macht, weil er sich an Weihnachten aufgeopfert hat, um diese wunderbare Nachricht zu schaffen und das Evangelium zu verkündigen. Da kommt der Segen Gottes drauf, wenn man aus der Wohlfühloase sich rausgibt. Und da möchte ich auch gerne gleich weiterlesen, Philipper 2 und die nächsten Verse, ab Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil Jesus gehorsam war bis zum Tod, seine Dienstausführung gemacht hat und nicht Dienstverweigerung, weil seine Schöpfung ihn umgebracht hat, weil er ihnen im Dienst stand bis zum Tod. Und er hat nichts dagegen unternommen, weil er Gott gehorsam war. Darum hat ihn Gott erhöht. Weil er uns Weihnachten gebracht hat als Dienst. Darum hat ihn Gott erhöht. Warum feierst du Weihnachten und wie feierst du Weihnachten? Himmel und alle, die in der Hölle sind, das ist die Hölle. Wenn du jemanden anbetest und nicht anders kannst, aber nicht bei ihm sein kannst, das ist schrecklich. Da gibt es diese Swifties, das ist so ein Ausdruck, so Fans. Stell dir vor, du kannst nicht auf einem Konzert sein, aber du feierst sie, aber kannst sie nie sehen. Das ist irgendwie, ich bin kein Swiftie. Wie schrecklich ist das, wenn du in der Hölle bist, den Zorn Gottes über dich ergehen lassen musst in Ewigkeit und jemanden anbetest, an deren Gegenwart du nie sein kannst. Allein das reicht für mich schon aus, wie Hölle zu sein. Alle werden ihn anbeten, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Weil er Weihnachten uns gebracht hat. Weil er nicht festhielt an seiner Wohlfühloase. Ich werde das immer wieder betonen. Wie leben wir in der Gesinnung Christi? Paulus fordert hier heraus. Er sagt nicht, ja, versucht mal, probiert mal aus, ob das klappt. Er sagt, seid gesinnt wie Christus Jesus. Seid bedacht, seid zielstrebig, auf dieses Herz zu schauen. Guckt mal, was er gemacht hat. Wenn ich das lese, dann schäme ich mich, weil ich oft das nicht bin, weil ich dieses Weihnachten nicht den Menschen bringe, obwohl ich gesagt habe, Herr, ich bin ganz dein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir feiern so schön dieses Weihnachten, wo eigentlich jemand sich in den Tod gebracht hat, mit Wissen, die werden mich umbringen, mit Wissen, die werden mich hassen, mit Wissen, die werden mich verspotten. Meine Schöpfung. Und er macht es trotzdem. Das ist Liebe und Weihnachten. Selbstaufgabe. Wie leben wir in der Gesinnung? Und ich lese jetzt die ersten Verse. Kapitel 2, 1 bis 5. Da steht, gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Ach, macht doch meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. In Demut achte einander, einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesus hat nicht auf Seins geschaut. Auf sein Reichtum, auf seine Macht, seine Herrlichkeit, diese Schöne. Oh, ich freue mich. Ich werde eines Tages da sein. Bei ihm. Aber darauf hat er nicht geschaut. Worauf sind wir bedacht an Weihnachten? Ich mich mein, mir lieber Gott segne diese vier. Nein, das ist nicht die Gesinnung Christi. Wenn es nun eine Ermahnung zur Rechtweisung in Christus gibt. Paulus schreibt hier von dem, der ermahnt und dem, der ermahnt wird. Wenn irgendein Trost der Liebe unter euch ist. Was hat Jesus mit uns gemacht? Er hat uns einmal aufgedeckt, du bist trostlos verloren, aber ich kann dich trösten. Komm zu mir. Und ich sehe, meinem Bruder, meine Schwester geht's nicht gut. Und wir wissen das oftmals, aber wir haben keine Zeit. Oder wir genießen gerade den Abend. Oder sonst auch was. Wenn du deinen Bruder oder deine Schwester tröstest, tust du es, weil du es musst, oder schaust du auf Jesu Herz und diese Liebe, ich will ihn wieder aufrichten. Wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes unter euch ist, wenn wir uns treffen in Gemeinschaft, das geht hier nicht nur um den Sonntaggottesdienst, wenn wir teilhaben, darum geht es, teilhaben an dem Leben meiner Geschwister. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Dann weißt du immer, wofür du betest. Und deine Gebetsliste ist immer so lang. Und dann wirst du beten, weil du teilhast und du siehst das Gute und das Schlechte, das Schwierige. Und wenn die Geschwister trostlos sind, du siehst es. Ich habe manche Gespräche, ja, ich weiß gar nicht, wie es dem geht. Ich sage, dann frag doch mal nach. Das ist die Gesinnung Christi, er sehnt sich nach dir. Am Freud und Leid der Geschwister teilhaben. Gibt es herzliches Mitleid und Erbarmen. Teilhaben an den Leiden der Geschwister. Teilnehmen und diese schwierige Lage zu meiner Lage machen. Und dementsprechend handle ich. Jesus sieht die schwierige Lage der Menschheit, die Verlorenheit, und er nimmt diesen Auftrag an. Und er geht und sagt, das nehme ich mir zu Herzen. Das ist Gesinnung Christi, das ist das Herz Jesu. In Vers 2 sagt er so, macht meine Freude völlig. Macht mich glücklich, ihr Philipper, sagt er, indem ihr einstimmig, quasi ein Herz und eine Seele, wir sind viele Herzen, viele Seelen oftmals, ein Herz und eine Seele auf etwas bedacht, indem ihr aufeinander schaut und einander dient. Je mehr ich Anteil nehme an meinen Geschwistern, umso weniger haue ich auf sie drauf. Wenn ich mit ihnen leide, dann verstehe ich, was Leiden heißt. Jesus hat alles mitgemacht, Jesus hat alles erlebt, wie wir Menschen erlebt haben, lesen wir. Er kennt es alles. Und wenn wir leiden, leidet Christus mit. Und wenn die in Nigeria abgeschlachtet werden, dann leidet mein Herz. Wenn das mich kalt lässt, sind das meine Geschwister? Dann macht es mein Herz kaputt. In Vers 3 lese ich, tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich glaube, da ist etwas, womit wir sehr zu kämpfen haben. Dient einander nicht, um etwas zurückzubekommen. Schenken tut man ja so. Ich habe was geschenkt und der andere schenkt nichts. Dann ist er, irgendwas stimmt nicht. Warum? Er muss mir nichts schenken. Ein Geschenk ist immer etwas geben. Gebe ich dir 100 und du mir nichts, ich würde dir noch ein 100er geben, wenn ich sehe, du brauchst es. Ohne etwas zu verlangen. Dien deinen Geschwistern nicht um des Geldes willen. Stell deinen Geschwistern keine Rechnung aus. Es ist berufswegen, vielleicht noch was anderes. Aber wenn ich meinen Geschwistern etwas tue, eine Rechnung erwarte nichts. Gib ihnen, helfe ihnen. Diene nicht mit der Absicht, mit einer Absicht, sondern wenn du auf Gott schaust, der Herr hat das für mich getan, für uns Menschen, dann gebe ich das gerne weiter. Das hast du mit deiner Bekehrung gesagt. Nimm mein Leben ganz. Singen wir auch öfters, ne? Außer meine Wohlfühloase, die lass für mich. Das singen wir nicht, Gott sei Dank. Diene nicht, um Lob zu bekommen. Musiker oder irgendwas vortragen oder im Alltag, wenn du jemanden ein Auto reparierst oder was auch immer tust, diene nicht, um Lob zu bekommen, sondern diene aus Dankbarkeit zu deinem Heiland. Gott hat dir Gaben geschenkt, damit du Dinge tun kannst und nicht, dass du Ehre dafür bekommst, sondern er hat dir die Gaben geschenkt. Diene in Liebe zu deinem Nächsten, um nicht beachtet zu werden. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es welche, die haben Videotechnik gemacht. Fast niemand wusste, wer das war. Auf einmal war irgendwie alles immer gemacht und getan und alle fragten sich, wer macht das? Wenn die etwas gemacht haben, das war ihr Anliegen auch. Die haben sich so unwohl gefühlt, gesehen zu werden. Die verschwanden wie Mäuse in ihren Löchern. Sie wollten nicht gesehen werden. Wir haben etwas gelernt, wir können etwas, um der Gemeinde, den Geschwistern zu unterstützen. Das war ja ihre Haltung. Ich staune bis heute und das prägt mich. Demütig meinen Brüdern und Schwestern höher als mich selbst achten. Ich glaube, das ist etwas auch, womit wir zu kämpfen haben. Demütig sich drunter stellen. Der hat schon wieder. Merkt ihr, der Arm geht immer nach unten, ne? Das heißt, ich stehe oben. Mit völliger Hingabe. Also nicht einfach leichtfertig, ach komm, eben wischiwaschi machen. Sondern als wenn ich das für mich mache und ein bisschen besser. Weil Christus uns das Vorbild ist. Er hat sich ganz aufgeopfert. Er hat sich sogar das Leben nehmen lassen. Jesus hat alles verlassen. Das ist Weihnachten. Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen. Jesus hat seine Sicherheiten und seine Wohlfühloase, wenn man das so nennen darf, aufgegeben. Jesus hat sein Dach über dem Kopf aufgegeben und das ist schwer. Jesus hat alles erduldet, Jesus hat gelitten, Jesus hat ertragen, Jesus hat kein Ansehen der Menschen gesucht. Haben wir in der Einleitung zur Anbetung gehört. Er hat sämtliche Tugenden gebrochen. Mit der Frau, vor allem die Mittagszeit, wenn man das alles noch nimmt. Jesus passte sich keiner Kultur an, sondern er brachte eine göttliche Kultur zu uns Menschen. Jesus verkündigte an Weihnachten, deswegen ist das Gott sei Dank auch in diesem Land noch Feiertag. Er verkündigte die rettende Botschaft von ihm selbst, weil er die Lösung ist, weil er der Löser ist. Jesus demütigte und ertrug alles. Jesus demütigte sich selbst. Falsche Vorwürfe oder irgendwelche Vorwürfe klagte er nicht an. Er ertrug. Aus Liebe zu dir und zu mir. Damit du heute von ihm hörst, damit du Weihnachten feiern kannst. Damit du dich freuen kannst an diesen Erlöser. Jesus gab alles auf, um mir und dir zu dienen. Wie ein Chef seinen Status niederlegt, von seinem hohen Ross mal runterkommt und die demütigste und die niedrigste Arbeit annahm. Jesus erniedrigte sich, beugte sich nieder, sodass man ihn sogar auf den Rücken schlug, ins Gesicht spuckte, ihn auszog, halb nackt in seiner Scham. Für dich und mich. Jesus hatte das Recht, dich umzubringen, um mit allem Zorn in die Hölle zu schmeißen. Das Recht hat er auch niedergelegt und es seinem Vater überlassen. Jesus gibt seine Herrlichkeit auf, weil er dich liebte. Er kommt auf diese Welt, weil er dich liebte. Er duldet und erträgt deine ganze Sünde und nimmt sie auf sich, weil er dich liebte. Er dient dir heute noch, weil er dich liebte. Er harrte aus, weil er dich liebte. Er gab sein Leben, weil er dich liebte. Wie feierst du heute Weihnachten? Wer ist dieser Jesus? Damit haben wir angefangen. Dieser Jesus in seiner Herrlichkeit. Was hat Jesus getan? Das war der zweite Punkt. Was er verlassen hat, weil er dich liebte. Und der dritte Punkt ist, ist dein Herz gleich dem von Jesus? Wie ist deine Gesinnung? Wie feierst du Weihnachten? Jesus gibt an Weihnachten sein Leben. Weihnachten steht vor der Tür jetzt. Wusstest du, was dahinter eigentlich verborgen ist? Es ist leicht, jemandem ein Geschenk zu kaufen, zu machen, im Verhältnis, als seine Weihnachtstage, so wie Jesus, für Menschen aufzuopfern und ihnen genau die Nachricht bringt, die Jesus uns an Weihnachten gibt. An Weihnachten geht es darum, zu wissen, sein Leben aufzuopfern und diese wunderbare Nachricht, die dir Ewigkeit bringt und mir, weiter zu erzählen. Das Gute ist, an Weihnachten hören auch alle zu. Selbst meine Nachbarn, die hören alle zu. Das ist schön, man kann alles darüber kann reden, weil es Weihnachten ist und dann darf man darüber erst recht reden. Wie feierst du Weihnachten? Das steckt hinter diesem Grund Weihnachten, was Paulus hier in Philipper 2 schreibt. Das ist das, woran Paulus erinnern möchte. Wie ist das bei dir und mir? Musste ich mich selbst fragen. Mit welcher Gesinnung lebst du? Mit welcher Gesinnung lebst du auch für die Gemeinde? Mit welcher Gesinnung lebst du für deine Geschwister? Mit welcher Gesinnung lebst du für deine Familie? Ist sie wie bei Christus? Hast du diese liebende Hingabe, die dieser Retter, der dich gerettet hat, hast du die für deine Mitmenschen? Weihnachten ist eigentlich eine Erinnerung an den Tag und an meinen Schöpfer und eine Erinnerung für mich, mein schönes Zuhause mal vielleicht loszulassen, damit ich anderen diese wunderbare Nachricht verkündigen kann. Weihnachten bedeutet Aufgeben seiner Wohlfühloase. Das sehen wir bei Jesus. Das ist der Grundsatz von Weihnachten. Aufzugeben und sein Leben zu öffnen für andere Menschen, für alle Menschen. Damit möchte ich auch schließen und ich würde gerne noch beten zusammen, dass wir zusammen aufstehen. Und wer noch möchte, kann gerne auch beten. Beten, dass Gott uns die Gesinnung Jesu immer mehr offenbart in unserem Herzen, dass wir Weihnachten feiern, wie Christus es tat. Ich würde dann abschließen.